zwei Drittel unserer Schüler machen einen höheren Bildungsabschluss in einem höheren Bildungsgang, als das am Anfang in der Prognose überhaupt nur für möglich erachtet wurde. Und das spricht einfach dafür.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden. Mit diesen Worten bringt es Inklusionsaktivist Raul Krauthausen auf den Punkt. Inklusion ist möglich, auch in unseren Schulen. Entscheidend ist der Wille, es wirklich umzusetzen. Heute schauen wir nach Münster, zu einer von insgesamt 5 inklusiven Modellschulen in Nordrhein-Westfalen. Dort lernen Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam in jahrgangsgemischten Klassen mit multiprofessionellen Teams. Und das mit nachweislichem Erfolg. Das Konzept wird nämlich wissenschaftlich begleitet und zeigt, dass Inklusion wirklich funktionieren kann. Christian Möwes ist seit 3 Jahren der Schulleiter der Primo-Schule in Münster und war dort zuvor der didaktische Leiter und daher kennt er das Schulkonzept von Grund auf. Lieber Christian, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Wir starten mal mit einer einfachen oder beziehungsweise persönlichen Frage. Was heißt denn Inklusion für dich ganz persönlich?
Oh, Inklusion, also ganz persönlich heißt einfach, jeder Mensch, der da ist und hereinkommt, ist willkommen und ist ab dem Moment dabei. So will ich es persönlich beantworten, weil ich das nicht nur schulisch so denke, sondern einfach auch privat so vielleicht aufgewachsen oder geprägt bin.
Apropos aufgewachsen, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, wie bunt, wie inklusiv war denn deine Klasse in der Grundschule und dann auch in der weiterführenden Schule?
Aus jetziger Sicht würde ich sagen, gar nicht bunt. Das war sehr einheitlich. Alle waren irgendwie, ich sag mal, kamen aus gutem Elternhaus oder hatten eine gute Umgebung, waren alle ja ähnlich hellhäutig wie ich. Da gab es, zumindest wenn ich das von jetzt betrachte, rückwärts betrachte, gab es da keine inklusive Zeit. Obwohl ich in einer Gesamtschule war, die ja schon etwas deutlich geöffneter ist als andere Schulsysteme oder segregierende Schulen generell, war das noch nicht inklusiv. Das habe ich erst viel später kennengelernt und auch gar nicht mit diesem Begriff betitelt, viel später beruflich eigentlich erst.
Wenn du sagst später kennengelernt, wann hast du begonnen, dich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen?
Das war fast ein Zufallsmoment. Also ich bin gar nicht beruflich erst in Schule gestartet, sondern war erst im Gesundheitswesen und habe dann über einen Bekannten seine Arbeit in einer Grundschule kennengelernt. Das war die Grundschule Bergfidel, die ja unter diesem Titel und auch dem Filmtitel bekannt ist. Und da bin ich mal mit hineingegangen und habe dadurch ganz anders Schule und Gemeinschaft und heute würde man sagen Inklusion erlebt. Und das hat mich sowas von gepackt. Also ich wollte nie wieder in Schule nach meiner eigenen Schulzeit. Und ab dem Moment habe ich gesagt, so ist es richtig, da mache ich mit.
Wenn wir zurück ins Heute schauen und an deine Schule, an die Primus-Schule in Münster, wie schaut denn bei euch so eine typische Klasse aus? Wie können wir uns das vorstellen? Wie schaut euer Schulkonzept aus und wie funktioniert es?
Ja, eine Klasse bei uns bedeutet immer, das ist eine Gruppe von, ich sag mal im Schnitt 25 Kindern. Die ist immer jahrgangsgemischt, egal in welcher Altersstufe wir uns gedanklich bewegen. Also ich nehme jetzt mal die Kleinsten, die sind im ersten, zweiten und dritten Jahrgang gemeinsam in einer Klassengruppe. Drumherum sind alle Pädagogen, die so eine Klasse braucht. Also von der leitenden Klassenlehrerin bis über die zweite Klassenkraft, dann die Sonderpädagogen, Sozialarbeit, Schulbegleitung natürlich, ne, je nach Unterstützungsbedarf. Das heißt, so sieht bei uns eine Klasse aus. Die haben alle 2 Räume, weil sie den ganzen Tag hier miteinander verbringen und auch zusammen essen. Also das ist eine Gemeinschaft unterschiedlicher Menschen und unterschiedlicher Fähigkeiten und die gehen im Lernen alle voran.
Du hast jetzt schon kurz erzählt, dass ihr sozusagen mit multiprofessionellen Teams arbeitet, Pädagogen, Sonderpädagogen, Sozialarbeiter. Wie kann man sich die Zusammenarbeit bei euch im Kollegium vorstellen?
Ja, wie gesagt, es richtet sich alles auf das Kind bzw. die Gruppe, in der ein Kind beschult wird. Und alle diese Kräfte werden mit möglichst vielen ihrer Arbeitsstunden an diese Klasse angebunden, damit einfach die Beziehungsarbeit, und das ist das wertvollste Fundament, gut funktioniert. Einmal pro Woche sitzt genau diese Gruppe, die eine Klasse betreut, zur festen Zeit immer montags in der Teamsitzung zusammen und plant die nächste Woche und guckt darauf, was kommt in der nächsten Woche einfach auf uns zu. Stundenplan, Inhalt Projekte, was auch immer. Und was braucht jedes Kind, damit das eine gelungene Zeit wird?
Was würdest du sagen, wie viel mehr Personal habt ihr an der Schule im Vergleich zu einer klassischen Schule?
Das muss ich immer mit so ein bisschen Schlenker beantworten, weil wir sind ja eine klassische Schule, zumindest was Personal betrifft. Also wir kriegen nicht mehr Lehrkräfte als andere auch. Aber, ich habe ja gerade schon gesagt, zum Beispiel eine Schulbegleitung ist ja eine Person mehr, die einem Kind zusteht. Ein Sonderpädagoge, der ein Kind mit erhöhtem Unterstützungsbedarf unterstützt, hilft, geht ja auch mit in die Klasse. Deswegen ist es schon richtig, wenn man bei uns in einen Raum hineingeht, ist da nicht eine Person. Also diese alte Vorstellung, auch aus meiner eigenen Grundschulzeit, die ich noch im Kopf bebildert habe, da steht klassischerweise die Grundschullehrerin und die bringt eine ganze Truppe durch den Tag. Das ist einfach bei uns nie der Fall. Da sind immer 2, 3, manchmal 4 Leute gemeinsam in diesem Schultag.
Und wie du schon gesagt hast, Montag ist Teamsitzung, da wird die Woche vorbereitet. Das heißt, ihr legt auch großen Wert auf Teamarbeit, weil wenn nicht eine Person alleine in der Klasse ist, liegt es natürlich nahe, die müssen auch gut zusammenarbeiten. Das ist schon anders, als man das manchmal in anderen Schulen beobachtet, wo man sieht, dass die Lehrkraft noch vielfach so ein Einzelkämpfer, eine Ich-AG ist, die für sich alleine vorwärts macht. Also bei euch ist Teamarbeit großgeschrieben.
Ja, du hast das gerade beschrieben, diese Ich-AG oder der Einzelkämpfer. So beschreiben es ja auch viele Lehrkräfte in den Schulen, wo es noch so ist. Und die sind dann auch damit alleine. Also ich kann mir das gar nicht mehr als Arbeitsumfeld vorstellen, so solo dazustehen. Das passiert hier nur mal in den größten Krankheitswellen im Herbst, dass man mal eine Stunde dort alleine steht. Ich kann mir Schule wirklich nur noch in dieser Kooperation vorstellen. Das entlastet ungemein. Das heißt nicht, dass man keine Verantwortung mehr hat, aber dass man die Verantwortung halt gemeinsam trägt, dass die Ideen aus dem anderen Kopf halt auch da sind in der Alltagsvorbereitung. Ich würde es nicht mehr anders haben wollen. Nie wieder.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung für unser Gespräch so ein paar Statistiken angeschaut und da sieht man, dass immer mehr Kinder Förderdiagnosen erhalten. Spürt ihr das bei euch an der Schule auch und verändern sich diese Förderdiagnosen auch im Vergleich zu vor ein paar Jahren?
Also wir sehen das auch. Also wir stehen ja mit unserer Schule in NRW, gucken auch auf andere Schulstatistiken, wie sieht's dort aus. Wir hatten immer einen Anteil von ungefähr 25% der Kinder mit Unterstützungsbedarf. Früher mal war das nicht immer so tituliert mit diesem Förderstatus. Klar, das wird doch feiner heutzutage festgestellt. Also da ist die Diagnostik auch schneller, akribischer, genauer. Aber die Zahl hat sich nur minimal bei uns nach oben bewegt. Also da merken wir nur eine leichte Steigerung im Generellen. Die Unterstützungsbedarfe ändern sich schon. Also früher war es überwiegend der Unterstützungsbedarf im Lernen, so der uns hier im Haus war und auch in dem Bereich emotional-soziale Entwicklung. Also die Kinder, die dann unruhiger waren oder lebhafter oder ein bisschen in den ADHS-Bereich gegangen sind. Und damit habe ich schon einen neuen Bereich benannt. Also ADHS, Autismus, das sind schon die eher neueren Diagnostiken. Das stand uns aber früher auch in der Diagnose gar nicht so zur Verfügung. Das heißt, da kommen jetzt eigentlich wieder und immer noch die Kinder mit Unterstützungsbedarf, aber wir können es viel schneller und präziser benennen. Und ich glaube auch, die Unterstützung ist dadurch schärfer geworden.
Wenn man eure Schule betrachtet, ist es jetzt eine Modellschule. Ich habe mir jetzt ein bisschen so angeschaut, wie schaut das eigentlich außerhalb dieser Modellschulen aus? Und da gibt es eine Forsa-Umfrage, die sagt, dass 60% der Lehrkräfte gemeinsames Lernen für sinnvoll erachten, aber nur 28% glaubt, dass das unter den aktuellen Rahmenbedingungen auch realistisch ist. Und da gibt es eine ähnliche Studie, nämlich das Deutsche Schulbarometer, da sagen 2/3 der befragten Lehrkräfte, dass sie eher skeptisch sind. Kannst du diese Haltung nachvollziehen?
Ja, absolut. Das erlebe ich immer, wenn wir hier Personal kennenlernen, die im Referendariat oder durch die vorherige berufliche Einstellung woanders gearbeitet haben, dann staunen die erstmal. So kann Schule sein, so kann man zusammenarbeiten, so kann mein Beruf eigentlich auch aussehen. Diesen Wechsel lernen viele ja gar nicht kennen und deswegen ist die Skepsis klar. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieser Wechsel her muss, weil wir merken ja in dem viergegliederten Schulsystem von Förderschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, geht es auch nicht gut voran. Das heißt, das gemeinsame Lernen ist, und das sagen ja auch die Ergebnisse nachher, glaube ich, das Zukunftsmodell. Und du hast ja gesagt, wir sind Modellschule. Das waren wir bis vor kurzem. Also wir sind ja über 13 Jahre, ich sag mal, auf dem Prüfstand gewesen, ob das Konzept, was wir erdacht haben und was wir als Grundschule ja schon gefahren haben, auch in der Langform bis Jahrgang 10 wirklich erfolgreich ist. Und da kann man wirklich einfach sagen, und es wird ja neutral gemessen, das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern die Ergebnisse der zentralen Prüfungen am Ende sagen ganz klar, die Bildungschancen sind so deutlich besser.
Du hast es gerade angesprochen, als Modell Schule seid sehr wissenschaftlich begleitet worden. Wie schauen denn die Ergebnisse konkret aus? Kannst du da ein bisschen was erzählen? Also was an eurem Schulkonzept liegt schwarz auf weiß in Zahlen da, wo man sagen kann, das funktioniert wirklich gut und da können sich vielleicht auch andere Schulen etwas davon abschauen?
Also es gibt zwei Aussagen, die man da treffen kann. Wir sind einmal wissenschaftlich begleitet worden, weil es ja eine Modellschule des Landes NRW war. Die wissenschaftliche Begleitforschung, die dann auch dem Landtag das nachher zur Verfügung gestellt hat, hat Interviews geführt, und zwar Langzeit und auch über die Schulzeit hinaus, weil ganz wichtig war, erstens ist der Erfolg da, wenn man Grundschule und Sek 1 Jahre in einer Schulform bindet, also diesen Bruch einfach gar nicht stattfinden lässt. Und da ist die Aussage und die Antwort ganz eindeutig, dieser Bruch verhindert quasi den Lernfortschritt 2 Jahre lang fast. Und dass er hier nicht stattfindet, gibt im Rückkehrschluss 2 Jahre, wo kontinuierlich weitergelernt werden kann. Ist super wichtig, wenn man weiß, dass gerade in Jahrgang 7 und 8 doch nochmal der Umbruch kommt, die Teenager- und Pubertätsjahre. Da darf man die Zeit echt auch nicht vertrödeln. Das heißt, da haben wir positive Ergebnisse seitens der wissenschaftlichen Begleitforschung. Und dann haben wir natürlich ausgewertet, wie sind denn die Ergebnisse? Wir haben ja die Vergleichsarbeiten, also Vera in der Grundschulzeit in den Hauptfächern, später nochmal die Vergleichsarbeiten in Jahrgang 8 und anschließend die zentralen Prüfungen. Das sind staatlich festgelegte Tests. Und auch da können wir diese Steigerung ja an den Zahlen sagen. 2 Drittel unserer Schüler machen einen höheren Bildungsabschluss in einem höheren Bildungsgang, als das am Anfang in der Prognose überhaupt nur für möglich erachtet wurde. Und das spricht einfach dafür.
Jetzt gibt es ja weitere Primus-Modellschulen neben euch. Gibt es da eigentlich einen regen Austausch? Lernt ihr voneinander und kommen auch andere Schulen auf euch zu und fragen euch noch Tipps in Bezug auf das Thema Inklusion?
Also erstmal zu den Primus-Schulen. Das ist ja eine kleine Runde von Primus-Schulen und wir haben uns einmal im Jahr getroffen, auf alle Fälle auch mit dem gesamten Kollegium. So, da gab es einen kollegialen Austausch. Den setzen wir jetzt auch nach Beendigung der Modellphase fort. Das ist uns wichtig als eine der Fortbildungsganztäger, die man so macht in den pädagogischen Tagen. Darüber hinaus haben die Leitungskreise der Primus-Schulen auch regelmäßige Treffen gehabt und auch das setzen wir fort. Man kann deswegen voneinander lernen, nicht nur, weil wir die gleichen Eckformulierungen haben oder Eckpunkte, sagen wir, wie Jahrgangsmischung, Teamarbeit und so, du hast das ja gerade selber richtig beschrieben, sondern weil sie auch durch verschiedene Standorte mit verschiedenen Aufgaben einfach konfrontiert sind. Also wir Primus Münster sind im städtischen Kontext. Das heißt, es gibt viele Schulalternativen um uns herum. Eine andere Schule hat nur eine parallele Schule am Ort. Da ist es immer spannend, voneinander zu lernen und zu profitieren. Das machen wir weiter. Über diese Primus-Familie hinaus werden wir schon regelmäßig angefragt. Das ist ähnlich wie mit so Schulpreisschulen. Da sind wir sehr bekannt und werden viel angefragt, aber nicht nur zum Thema Inklusion. Das sind auch andere Dinge. Also wie kann man überhaupt jahrgangsgemischt Lernen machen? Ist ja eine Frage, die sonst in der Lehramtsausbildung gar nicht mit drinstecken muss. Da kommen auch ganz viele und fragen, wie kriegt ihr das hin? Was sind die Vorteile, dass ihr das so macht?
Ihr habt jetzt vor 13 Jahren gestartet, damals mit 49 Kindern. Jetzt seid ihr, glaube ich, 800, wenn ich es richtig recherchiert habe. Und du hast gesagt, ihr habt viele Schulen in eurem Umfeld, weil ihr im städtischen Bereich seid. Ist eure Schule eine beliebte Schule? Also gibt es da eine Warteschlange? Wollen Eltern unbedingt, dass ihre Kinder auf eure Schule gehen, weil das Konzept so gut funktioniert?
Genau, wir sind damals dreizügig gestartet. Das war eine Vorgabe des Landes für die Modellschule. Da wir aber vorher in der Grundschule und auch vom Einzugsbereich kleiner waren, sind wir auf Zweizügigkeit runtergegangen. Auch auf eigenen Wunsch. Dadurch ist die Schule kleiner, familiärer. Ich kenne jede Familie hier. Das ist einfach super. Und beliebt ist die Schule. Also jedes Jahr in der Schulanmeldung haben wir, ich sag mal, volles Haus. Wir lieben es überhaupt nicht abzulehnen, weil es widerspricht ja eigentlich der offenen Tür, die wir haben. Das heißt, da gucken wir schon, dass wir allen Eltern, die herkommen wollen, irgendwie gerecht werden. Aber auch im laufenden Betrieb haben wir ständig Anfragen, ob wir nicht irgendwie noch ein Kind aufnehmen können, ob da nicht noch geholfen werden kann, jemand quer einsteigen kann. Da müssen wir leider doch ganz schön häufig Nein sagen.
Du hast vorher gesagt, du kennst irgendwie alle. Ich habe so ein Interview mit dir gelesen, wo du gesagt hast, du kennst die Eltern, du kennst die Mamas, du kennst die Papas, du weißt, wo sie wohnen. Ist das auch ein Teil eures Erfolgs, dass diese Schulgemeinschaft so gut funktioniert? Da können nicht nur die Lehrkräfte und die Schülerinnen dazu, sondern natürlich auch das familiäre Umfeld.
Also das fängt mit der Einschulungssituation an. Da lassen wir uns viel Zeit, um Eltern, manchmal kommen ja auch die Großeltern mit, alle kennenzulernen. Weil ab dann sind wir ja 10 oder manchmal 11 Jahre miteinander verbunden. Also die Erziehungs- und Bildungsaufgabe ist dann gemeinsam. Und das ist einfach super, dass man sich so gut kennt. Teilweise werden wir auch nach Hause eingeladen. So, dann findet einer der Eltern-Kind-Sprechtage, die haben wir 4-mal im Jahr, findet dann halt mal zu Hause am Kaffeetisch statt. So, das ist total super, diese Nähe zu haben. Die meisten Eltern schätzen das auch, dass wir das so machen.
Wir haben jetzt vorher über die Entwicklung deiner Schule gesprochen. Welche Ziele habt ihr euch eigentlich für die Zukunft gesteckt? Ich habe mal gehört, ihr habt Pläne für eine Oberstufe bei euch in der Schublade liegen. Jeder dritte Schüler bei euch hat auch tatsächlich die Qualifikation, nach der 10. weiterzumachen. Ist das sozusagen ein großes Ziel für die Zukunft?
Wir haben das sogar mal aktiv verfolgt. Wir hatten hier schon Arbeitskreise, Gespräche mit der Schulaufsicht und so. Das ist ja durchaus komplex, so etwas nochmal adaptiv dazu zu machen. Also das wäre so ein Primus-Plus-Idee, die wir weiter haben. Wir wollten aber erstmal jetzt diese Modellschulphase in Ruhe abwarten. Das ist ja auch viel Schulentwicklungsaufgabe, die da erstmal geleistet wurde. Die ist jetzt geschafft und jetzt kann man, glaube ich, ein nächstes Projekt anpacken. Wobei das nicht das Einzige ist. Also Schule ist ja so ein lebendiger Kosmos. Da gibt es ständig irgendwelche Nachentwicklungen, Nachschärfung, Medien im Schulalltag einzusetzen und. Ist ja alles auch Alltagsaufgabe. Und zusätzlich bei den vielen Kindern mit Unterstützungsbedarf ist es uns auch ein Anliegen, gerade die alten Gebäude, in denen wir noch untergebracht sind, doch auch auf einen barrierefreieren Zustand zu bekommen. Also das ist nicht das einzige Projekt.
Es gibt jetzt zwei Dokus über eure Schule und in einer davon hat ein Schüler von euch gesagt, ich habe einen Nachteil an meinem Körper, dafür bin ich in anderen Dingen sehr gut. Diese Filme sind sehr bewegend, haben viel Aufmerksamkeit gebracht. Wie wichtig ist denn Öffentlichkeitsarbeit, wenn wir über Inklusion sprechen?
Also ich persönlich finde die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig, weil sonst doch so gesellschaftlich oder medial das Narrativ oft stärker ist. Naja, Inklusion können wir uns nur widmen, wenn. Und dann kommen ganz viele Bedingungsforderungen, das Personal da ist, das Geld da ist und so weiter. Ich sehe das umgekehrt und deswegen wollte ich auch mit dieser Gründung der Primus-Schule im staatlichen Bereich eigentlich unter Beweis stellen, es geht auch mit den Ressourcen aus den bisher staatlichen Berechnungen. Man kann das machen, man muss nur einfach Strukturen aufbrechen, althergedachte Schule doch wirklich nochmal auf dem weißen Blatt entwickeln, dann geht viel mehr. Und ich finde, wenn man das dann macht, dann muss man da auch drüber reden. Und zwar ganz öffentlich und auch natürlich in die Medien hinein. Und dann muss man auch mal feiern. So, das gehört auch dazu.
Du hast gerade gesagt, man muss Strukturen aufbrechen, man muss da oder dort mal einen neuen Weg wählen. Wie hast du es gut geschafft, dein Kollegium mitzunehmen? Weil Schulleiter alleine kann ja so eine Veränderung, so eine Transformation nicht schaffen.
Richtig. Also ein Kollegium geht immer dann gut solche Reformwege mit, wenn die Vorteile dadurch entstehen. Also das macht keiner, weil er irgendwie bis in die Nächte Konzepte schreiben will. Es ist Papier. Sondern jeder Kollege wird dann zufrieden. Und das sagen auch diese COPSOC-Studien, die ja die Lehrergesundheit betrachten. Wenn Kollegen mitreden können, wenn sie merken, das, was sie tun, ist wirksam und gestaltet. Und es ist zum Positiven. Sie können also an den Kindern, die täglich reinkommen, sehen, die sind glücklich, die sind zufrieden. Die entwickeln Leistung, es geht voran, dann kann man viel machen. Und der zweite wichtige Aspekt ist, Freiheiten einräumen. Also es gibt einen Grundfahrplan für so eine Reformschule, es gibt Eckpunkte wie die Notenfreiheit. Da lasse ich auch keinen in der Diskussion ran, dass man das auf einmal nicht mehr will. Aber in diesem Thema viele Freiheiten für Entwicklung, auch für eigene Wege, für die Potenziale der Kollegen, dann blüht da was auf.
Wir lesen viel über Lehrkräftemangel, über Fachkräftemangel. Wie leicht oder wie schwer fällt es euch, Kolleginnen und Kollegen zu finden?
Also wenn die Antwort so leicht wäre. Also generell haben wir einen Vorteil mit der Primus-Schule in Münster. Münster ist eine sehr beliebte Stadt für diese Berufsgruppe. Das hat erstmal den Vorteil, dass sich viele hier zeigen, die hier arbeiten wollen. Aber ganz so leicht ist die Antwort nicht. Ich brauche ja schon einen gewissen Lehrertypus oder ich sag mal jemand, der bereit ist für diese Haltung. Und da muss man schon genauer gucken. Ja, also da kann ein Lehrer, der einfach nur, ich sag mal, seiner Urausbildung folgend seine zwei Fächer unterrichten will, der wird hier nicht glücklich, weil hier werden die Kinder unterrichtet und die Fächer sind ja der Inhalt dazu. Also wenn Kollegen hier arbeiten, ich mache es an dem Beispiel deutlich, die müssen bereit sein, von Jahrgang 1 bis zum Jahrgang 10 ihren Unterricht zu machen. Die müssen alle bereit sein, aus den 2 Studienfächern herauszutreten und 3, 4 oder sogar 5 Fächer sich über Zeit anzueignen. Nur dann kann ich in diese Beziehungsintensität dieser Schule auch eintreten. Damit will ich nur deutlich machen, aus der großen Anzahl an Bewerbern für Münster muss man dann doch irgendwie den Kreis ein bisschen kleiner ziehen, wer auch mit dieser Haltung, so Lehrer, Lehrerin zu sein, wirklich mitgeht.
Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt es gezeigt, dass ihr auch im staatlichen Modell funktionieren könnt, dass Inklusion auch unter den normalen Rahmenbedingungen funktionieren kann. Jetzt ist natürlich das Ziel, dass das nicht nur an der einen oder anderen Modellschule so funktioniert, sondern auch darüber hinaus irgendwann einmal zum Standard wird. Also ich glaube, in Nordrhein-Westfalen gibt es 4 weitere solche Schulen, aber eigentlich sollten es ja viel mehr werden. Das heißt, wenn wir den Blick jetzt einmal ein bisschen breiter schweifen lassen. In Deutschland gilt seit 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention und damit gibt es eigentlich ein Recht auf inklusive Bildung. Wie groß ist deiner Meinung nach die Diskrepanz zwischen den politischen Ansprüchen und der Realität an unseren Schulen?
Boah, das ist riesig. Aber das wussten wir. Also als damals die Behindertenrechtskonvention verabschiedet wurde und später ja ratifiziert mit der Aussage, na Deutschland, das ist keine Inklusion, wenn ihr Förderschulen weiterfahren lässt. So, ne, war ja eine Teilaussage. Nein, da ist die Diskrepanz noch sehr groß. Und ich erlebe in der gesellschaftlichen Entwicklung, also im Umfeld einfach, merke ich, dass wir da echt noch ganz schön weit von weg sind. Aber deswegen können wir ja nicht aufhören. Also ich finde, die UN-Behindertenrechtskonvention hat es richtig festgestellt und ich fühle mich da auch völlig verpflichtet. Aber ich sehe die Unterschiede und ich sag mal, eine ganze Gesellschaft und dann noch schulpolitisch umzustellen, das ist ein Riesenschritt. Und da sehe ich gerade politisch auch eher wieder konservative Richtung.
Vielleicht dann gleich eine Anschlussfrage. Was würdest du dir von der Bildungspolitik wünschen, neben der Fortführung und Ausweitung eures Schulkonzepts?
Also wenn ich es auf die Spitze treibe mit einer kurzen Antwort, die Abschaffung des segregierten Schulsystems. Das heißt, das 4-gliedrige Schulsystem, was wir haben, filtert ja Menschen durch, als wären sie maschinelle Produkte. Ein Kind kommt erstmal, ja, wenn ich so in den Anfangsjahre gucke, mit der Schultüte und ziemlich glücklich in die Schule. Also ich kenne fast kein Kind, was nicht sagt, super geil, dass ich jetzt ein Schulkind werde. Das sagen die alle. Die wollen dahin. So, Kita ist jetzt vorbei, ich bin groß, ich werde Schulkind. Und diese Freude wird sukzessive in der Grundschulzeit. Ich will nicht sagen, dass die schlechte Arbeit machen, das will ich sofort ausklammern. Aber das baut sich ab und spätestens ab der Stelle, wo alle heiß laufen für diese Schulformempfehlung und komme ich danach wirklich mit meinem Kumpel Max auf das Gymnasium, wo ich will, ab dann wird Schule richtig grausam. Weil dann werden Kinder weggefiltert, die vorher gut miteinander konnten. Die gehen dann in Konkurrenz, um diese Zettel zu kriegen. Auch untereinander wird es dann fies. Und dann kommen sie auf eine Schule, müssen sich wieder neu eingewöhnen, dann sind Fächer auf einmal wichtiger als Menschen. Und dann passiert das Gleiche ja wieder. Nach Jahrgang 6 wird ja wieder durchgefiltert. Und ich nehme jetzt mal das Gymnasium, was ja an der obersten Bildungsspitze sich definiert. Die filtern dann wieder aus und schmeißen knapp ein Drittel in ihrer Laufbahn nochmal raus. Das ist unmenschlich.
Aber jetzt hast du vorher schon gesagt, ihr habt es eigentlich ziemlich gut gezeigt, dass es Vorteile bringt, wenn dieser Bruch nicht stattfindet nach der 4. Schulstufe. Warum ist das so ein heiß umstrittenes Thema bei uns in Deutschland? Es gibt ja andere Länder, die erst später anfangen, unterschiedliche Wege einzuschlagen. Warum denken wir nach wie vor so sehr in Schubladen?
Ja, ich muss da wirklich historisch zurückgucken. Also ich sag mal, in den wirklich ersten Nachkriegsjahren haben ja die Besatzungsmächte sogar festgestellt, dass das selektierte Schulsystem nichts mehr ist. Also, dass das eigentlich nicht zu einer Demokratie passt. Weil wenn ich in 3 Stufen und Ständen denke, dann bin ich eigentlich im Mittelalter oder in Königsherrschaften. Da kommt es ja noch her. Und es gab, ich weiß das, unter den Alliierten damals die Diskussion, ob man nicht so ein amerikanisches Schulmodell, was ja viel später differenziert, oder andere Modelle umsetzt. Und die fühlten sich damit überfordert, weil sie auf die Lehrer, die vorher da waren, jetzt wieder zurückgegriffen haben. Und dann wurde wieder ein gegliedertes Schulsystem aufgebaut, was eigentlich urmelalt ist und wo eigentlich ja auch jede Forschung sagt, das kann es nicht mehr sein. Aber ändern Sie mal was Festgefahrenes. Eltern fühlen sich auch in dem sicherer, was sie selber aus ihrer Schulzeit kennen. Das kann man ihnen nicht mal übel nehmen. Und selbst wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt Ihnen zugehört, Herr Möwes, ich teile völlig Ihre Meinung, aber das, was Sie mir da erzählen, kenne ich ja gar nicht. Also ist das unsicher. Und über diese Hürde müssen sie erstmal wegkommen.
Also das System ist beharrlich, das System ist natürlich kein Fast Mover, sondern Veränderungen brauchen Zeit. Aber so wie in jeder Veränderung ist es halt so, man muss irgendwann einmal anfangen, weil sonst wird man auch gar nicht vorankommen in der Veränderung. Was wären denn so erste Schritte für eine Schule, die sagt, sie möchte sich auf den Weg machen, sie möchte Inklusion möglich machen bei sich an der Schule, sie möchte in dem Bereich einfach ein besseres Angebot für Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen auch geben können? Was sind dann so die ersten Schritte, die eine Schule machen kann?
Ich glaube, der Kernpunkt, egal welchen Schultyp man damit adressiert, ist es, diesen Irrglauben wegzubekommen, dass Kinder zielgleich lernen. Davon geht ja jeder immer aus. Ne? Es wird ja am Ende des Jahres gemessen, ob man das Ziel zum Beispiel des Jahrgangs 7 erreicht hat. Dann werden noch diese bescheuerten Ziffernoten da ausgedrückt, als hätte man das so messen können. Und dann wird gesagt, ja, geschafft oder nicht. Also zielgleich oder nicht. Hey, das sind Menschen, die entwickeln sich unterschiedlich. Und wenn man das als Grundansatz umsetzt, und da ist man dann eigentlich bei Jahrgangsmischung, weil das ist dann viel smarter, dann guckt man auch nicht auf das Mittel und das Gleiche und was man können müsste. Man guckt einfach, wie kann man diesen jungen Menschen weiterentwickeln, pushen richtig, also durchaus Leistung fordern. Und dann weiß ich, dann kommt Felix 3 Stufen weiter, als wenn er sich hinten nur den Braunkohletagebau in den 80er Jahren angeguckt und ausgemalt hat. Und der Förderschüler lernen, der hat davon gar nichts mitgekriegt. Also diese Differenz muss das Normale sein. Denn wenn ich in eine, ich guck mal so in die Nachbarschaft, da sind Kinder verabredet, die spielen miteinander. Im Spielen, wenn man sich da hinsetzt mit einer Tasse Kaffee, kann man zugucken, wie unterschiedlich die sind. Und das ist das Normale. Und das muss in Schule Einzug halten, sonst wird es nie gehen.
Ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge Anne Slivka zu Gast, die sich natürlich sehr stark auch mit dieser Superdiversität im Klassenraum auseinandergesetzt hat und die natürlich sagt, das Schulsystem ist immer noch darauf ausgerichtet, für alle das Gleiche, ganz egal, welche Voraussetzungen sie mitbringen. Und das ist natürlich nicht der zukunftsweisende Weg. Aber auch sie sagt, dass Veränderung, obwohl wir in Zahlen, Daten und Fakten am Tisch liegen haben, wo das Problem liegt, nur ganz langsam in Bewegung kommt. Was glaubst du, wie können wir diese Misere lösen? Weil es beginnt schon mal so, dass wir in Deutschland ja keine Bildungspolitik haben, sondern 16 Mal Bildungspolitik machen in jedem Bundesland für sich selbst. Das ist das eine. Und das zweite ist, glaubst du, wird die Veränderung von der Politik kommen oder wird es irgendwann einmal die Gesellschaft sagen, die sagt, das einzige oder die wichtigste Ressource, die wir haben, sind gut ausgebildete junge Menschen. Wir haben kein Erdöl, wir haben keine anderen Bodenschätze. Und eigentlich schicken wir unsere Kinder in ein Schulsystem, von dem wir wissen, dass es besser sein könnten. Und noch dazu zahlen wir für dieses Schulsystem mit unseren Steuern. Also wenn eine größere Veränderung passieren soll, was glaubst du, wo wird die angeschoben? Von oben, also von der Politik oder von unten, von den Eltern, von den Lehrkräften, durchaus auch von jungen Menschen?
Ich würde mir wünschen, dass sie von Politik, also stellvertretend für die gesellschaftliche Meinung, angestoßen wird. Das wäre die Idealvorstellung. Aber wir sehen einfach, dass es so nicht passiert. Dafür ist zu viel Haltekraft im, wir behalten das Bestehende. Das ist einfach so. Das weiß man auch aus Systemlogiken, dass das so ist. Ich glaube, es verändert sich aus der Praxis, aus dem Machen. Das ist ja auch unsere Erfahrung. Wir haben es einfach getan. Auch teilweise aus der Not heraus haben wir Veränderungen gemacht. Und dann sind sie fundamental verändernd, dann sind sie grundsätzlich und dann wirkt es auch gut. Ich glaube, das muss von unten passieren. Das ist ähnlich wie eine Revolution gedacht.
Also ganz typisch aus der Not heraus entstehen eigentlich die besten Lösungen, weil wenn man es irgendwie lösen muss, dann muss man was verändern, damit man weitergehen kann. Ist ganz spannend, weil das ja ganz oft der Anstoß für die besten Entwicklungen ist. Wenn wir wissen alle, es ist extrem viel Druck in diesem System Schule. Wir wissen, dass das System extrem unter Stress steht. Und das könnte ein Indiz dafür sein, dass sich dann doch was verändert, weil irgendwann einmal Schulen und Lehrkräfte sagen, so können wir nicht weiter tun. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass dieses Schulsystem eigentlich gar nicht kippen kann, weil egal welche Herausforderung auf eine Schule zukommt, die Schule findet immer einen Weg, diese Herausforderung zu lösen. Wenn wir jetzt wenige Jahre zurückdenken, da sind von Sonntag auf Montag in der Früh plötzlich 5, 10 ukrainische Kinder vor der Schule gestanden, kein Wort Deutsch sprechend, schwer traumatisiert und die hat man einfach in die Schulen gegeben und die Schulen haben trotzdem einen Weg gefunden, irgendwie damit umzugehen. Das heißt, Schule ist zwar jetzt, man sagt immer, Schule verändert sich nicht, aber Schule findet dann doch immer irgendwie einen Weg, eine Lösung zu finden, oder?
Ja, das ist ja auch menschlich. Also sobald die Menschen da sind, diese gerade geschilderten 5 ukrainischen Kinder, und sie stehen vor mir, dann reagiere ich ja auch als Mensch auf sie. Und dann suche ich nach Lösungen. Das ist Gott sei Dank ja in uns so veranlagt. Ich glaube aber, Du hast nach der großen Veränderung gefragt. Und die passiert wirklich, glaube ich, einfach in so radikalen eigenen Schritten. Das sind nicht die 5 Kinder, die dann aus der Ukraine kommen und wo man dann irgendwie einen Lehrer abstellt und DATS-Unterricht entwickelt oder sowas. Das ist es noch nicht. Sondern ich glaube, die großen Veränderungen passieren dort. Das kann man ja auch sehen, wo in Schulen so richtig was schiefgelaufen ist. Wo es eine ganz große Krise gab und wo sich dann vor allem durch Elternwillen, hier muss sich was ändern, ich schicke mein Kind da so nicht hin. Dann wurde viel Veränderung angeschoben. Das kann man in den Schulen in Berlin sehen, wo was los war, die jetzt teilweise sogar Schulpreisträger sind.
Christian, bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch 3 kurze Fragen an dich. Ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Bist du bereit?
Okay, kurze Frage oder kurze Antwort?
Es sind kurze Fragen. Du kannst entscheiden, ob du kurz oder ausführlich darauf antworten möchtest. Wenn du ein Plakat in jedem Lehrerzimmer in Deutschland aufhängen dürftest, was würde da draufstehen?
Machen es wie wollen, nur krasser.
Machen es wie wollen, nur krasser, sehr schön. Was hast du zuletzt von einem Kind an deiner Schule gelernt?
Solidarität. Eins unserer Schulgebäude ist leider letztes Jahr in Flammen gestanden, also ein Teilhaus. Und natürlich haben wir aufgerufen um Hilfen. Und es stand noch vor kurzer Zeit ein Erstklässler vor mir, der hat mir ein 2-Euro-Stück hochgehalten und hat gesagt, ich habe am Wochenende Straßenflohmarkt gemacht und das wollte ich spenden, damit wir die Schule wieder aufbauen können.
Worauf bist du besonders stolz an deiner Schule?
Das sind viele Dinge, muss ich ehrlich sagen. Ich bin stolz auf die Eltern, die die Schule mit uns gegründet haben, mit ihren Kindern. Denn die wussten ja erstmal nicht, was diese Wundertüte Schönes nachher mit sich bringt und dass das auch ein Erfolg wird. Da bin ich super stolz drauf. Ich bin stolz auf mein Kollegium, das diesen Weg weiter mit mir geht und gemeinsam Freude daran hat, das zu entwickeln. Da bin ich super stolz drauf. Ja, und auch an die, ich sag mal, die Vorgängergeneration. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren hier, die Schule gibt's aber seit 40 Jahren, also die Grundschule. Ich bin stolz auf diese Grundschul-DNA, die in uns steckt, die immer noch sagt, wir nehmen die Kinder auf, wir nehmen die Familien auf und dann kümmern wir uns darum, dass es gut geht.
Christian, du hast heute eindrucksvoll gezeigt, dass Inklusion machbar ist. Das zeigst du mit deinem Kollegium, deiner Schule. Aber du hast auch gezeigt, dass es dazu mehr braucht als ein gutes Konzept. Es braucht, glaube ich, auch Haltung, Geduld und den Willen, Dinge anders zu machen. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in eine Schule, die vieles anders und offenbar auch vieles sehr richtig macht. Danke fürs Dabeisein.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt die Folge mit euren Kolleginnen und gebt uns Feedback, zum Beispiel bei YouTube, Spotify oder Apple Podcasts. Bis zur nächsten Folge, bleibt offen, bleibt neugierig und vor allem bleibt dran.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.